Forensic Investigations, der Podcast. Herzlich willkommen zu Forensic Investigations, der Podcast. Hier erhaltet ihr regelmäßig neue Episoden zu Themen rund um forensische Sonderuntersuchungen, Wirtschaftskriminalität und Compliance. Mein Name ist Patrick Schneider. Ich bin Certified Fraud Examiner und unterstütze Unternehmen bei der Durchführung von internen Sonderuntersuchungen sowie der Verbesserung ihrer internen Kontrollsysteme und der Compliance-Kultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forensic Investigations. Heute beschäftigen wir uns mit einem sehr spannenden Aspekt des Fraud Triangles, und zwar der Rationalisierung. Also die Frage, warum Täter eigentlich ihr Verhalten rechtfertigen müssen oder wollen. Und wir gehen heute besonders auf den psychologischen Aspekt hinter diesem Prozess ein. Und dazu tauchen wir eben in die Welt der kognitiven Dissonanz ein, Neutralisierungstechniken und moralischer Entkopplung. Ja, was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass ich in meinem ersten Studium einen sehr großen Teil Psychologie hatte, unter anderem Sozialpsychologie, Wirtschaftspsychologie, aber auch allgemeine Psychologie. Und ich habe dann später im Verlauf meiner Karriere auch nebenberuflich als Dozent für Wirtschaftspsychologie gearbeitet. Und dort gibt es eben einige Grundlagenforschung, an denen man nicht vorbeikommt. Aber bevor wir jetzt darauf eingehen, möchte ich erstmal erläutern, was ist eigentlich das Fraud Triangle und was bedeutet Rationalisierung im Zusammenhang mit diesem Fraud Triangle. Also das Betrugsdreieck, das Fraud Triangle, wurde entwickelt von Donald Cressy, das wissen wir, in den 50er Jahren und beschreibt eben drei Bedingungen, die typischerweise erfüllt sein müssen, damit Betrug passiert. Das ist einmal Druck, Gelegenheit und Rationalisierung. Druck und Gelegenheit sind aus meiner Sicht relativ leicht zu verstehen. Zum einen sagt man, okay, da gibt es irgendwo eine Motivation bzw. Druck, dass man sich bereichert. Also zu sagen, ich habe massive Geldnot, ich habe Existenzsorgen, daher stehle ich jetzt, ist für die meisten Menschen nachvollziehbar. Genauso gut die Gelegenheit. Wir kennen alle das Sprichwort, Gelegenheit macht Diebe. Und in der Tat ist es auch so. Das heißt, wenn ein Unternehmen Gelegenheiten gibt für Mitarbeiter, sich zu bereichern, dann ist das schon der erste Fehler, weil diese Gelegenheiten zusammen mit den beiden anderen Aspekten des Fraud Triangles dann dafür sorgen können, dass eben zum Beispiel ein Diebstahl geschieht. Rationalisierung aber ist sozusagen der psychologische Schlüssel hinter dem Betrug. Warum eigentlich? Die meisten Menschen sehen sich selbst als ehrlich, beziehungsweise die meisten von uns sind auf eine Art und Weise sozialisiert, in der wir danach streben, ein in Anführungsstrichen guter Mensch zu sein. Das heißt, wir versuchen uns im weitesten Sinne an die 10 Gebote zu halten, so kann man es schon sagen. Es geht also jetzt nicht darum, dass man dafür religiös sein muss oder christlich geprägt, aber wir teilen doch als Wertegemeinschaft, in Deutschland zum Beispiel, teilen wir bestimmte Vorstellungen davon, was einen guten Menschen ausmacht. Und wenn man betrügt, entsteht ein innerer Konflikt bei den meisten Menschen. Das bedeutet, ich bin ein guter Mensch, das ist meine Überzeugung oder das ist zumindest mein Anspruch, aber ich habe jetzt gerade Geld genommen, das mir nicht gehört. Und um diesen Konflikt zu lösen, greifen Menschen auf sogenannte Rationalisierungsstrategien zurück. Das heißt, wir schaffen uns Geschichten, die unser Verhalten legitimieren. Der psychologische Mechanismus dahinter ist etwas, was jeder Psychologiestudent im ersten Semester versteht. Und zwar beruht das auf kognitiver Dissonanz. Diese Theorie wurde von Leon Festinger entwickelt und stellt eine der Grundlagenforschungen von Psychologie dar. Und zwar besagt diese Theorie, dass Menschen danach streben, Konsistenz zwischen ihren Werten und ihrem Verhalten zu erreichen. Das bedeutet also, wenn mein Verhalten nicht zu dem passt, was ich glaube und zu den Werten, die ich habe, dann entsteht eine kognitive Dissonanz und das ist ein unangenehmes Gefühl. Man kann das auch mit schlechtem Gewissen übersetzen. Ganz einfaches Beispiel, ich halte mich für einen sehr ehrlichen Menschen und habe auch Werte, nach denen ich der Überzeugung bin, dass Diebstahl schlecht ist. Aber jetzt habe ich die Gelegenheit gehabt und habe sie auch ergriffen, Geld aus einer Kasse zu stehlen. Dadurch entsteht ja eine kognitive Dissonanz. Mein Verhalten passt nicht zu meinen Werten. Und um diese Dissonanz zu reduzieren, ändern wir dann unsere Überzeugungen. Ja, wir haben im Prinzip eine Aversion gegen diese schlechten Gefühle und wollen die möglichst schnell loswerden. Und eine Möglichkeit, diese Dissonanz zu beseitigen oder zu reduzieren, ist eben, dass man seine Überzeugung ändert und sagt, naja, Diebstahl ist an sich schon schlecht, aber in diesem Fall, ich verdiene dieses Geld. Ja, die Firma hat mich schlecht behandelt. Ich habe mehrfach Gehaltserhöhungen verlangt und mir wurde auch immer wieder was versprochen, was dann aber nicht eingehalten wurde. Und daher habe ich jetzt hier nur Gerechtigkeit hergestellt. Also aus diesem Betrug wurde eine scheinbar gerechte Handlung. Um eben die kognitive Dissonanz zu reduzieren, gibt es dann verschiedene Neutralisierungstechniken, die man einsetzen kann oder die der Mensch einsetzt. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass das eine bewusste Handlung ist, sondern das geschieht in uns. Und je nachdem, wie man eben gepolt ist, fallen vielleicht einige Neutralisierungstechniken leichter, diese zu akzeptieren oder diese heranzuziehen. Und es hängt natürlich auch von der Situation ab, inwieweit der Kontext eben eine Neutralisierungstechnik zulässt. Das bedeutet also, Menschen können vorübergehend moralische Normen außer Kraft setzen, zum Beispiel, um dann einen Diebstahl zu begehen oder einen Betrug durchzuführen. Eine mögliche Technik ist, dass man die Verantwortung für diese Tat eben ablehnt und zu sagen, ja, ich hatte keine Wahl, das lag gar nicht in meiner Hand, hier irgendwie anders zu handeln. Ich musste das machen. Zum Beispiel zu sagen, ich wurde von meinem Chef derart unter Druck gesetzt, jetzt hier einen positiven EBITDA bis Ende des Jahres vorzulegen. Ansonsten ist eben mein Job in Gefahr und auch die Firma und die Übernahme und die Covenants und alle möglichen Dinge sind in Gefahr. Ich hatte gar keine andere Wahl, als jetzt hier zu betrügen. Oder eine andere Sache wäre, dass man sagt, ja, es ist ja ein Verbrechen ohne Opfer. Das schadet doch keinem. Ja, also vor allen Dingen in Großunternehmen ist das so ein Ding, dass eben Leute sagen, hier so ein bisschen was aus dem Lager mitzunehmen, das ist doch, das merken die gar nicht. Ja, das wird abgeschrieben, das fällt überhaupt nicht auf. Möglicherweise werden woanderswo Millionen ausgegeben und hier wegen den 150 Euro Schaden, in Anführungsstrichen, da kräht kein Hahn nach. Oder man sagt eben, nein, die Firma ist kein Opfer, die sind selber schuld, dass ihnen das passiert ist. Die ist selbst schuld, die Firma. Die haben derartig schlecht gehandelt und daher müssen sie sich nicht wundern, dass ich jetzt hier auch meinen Teil nehme. Eine andere Möglichkeit wäre auch zu sagen, naja, ich habe eben eine Verantwortung gegenüber meiner Familie oder gegenüber meinen Mitarbeitern. Das ist auch ein ganz, ganz beliebtes Thema. Das sehe ich auch in Interviews, dass eben die Leute, die bestimmte dolose Handlungen durchgeführt haben, sagen, ich übernehme die volle Verantwortung, ich habe das aber ausschließlich gemacht, um die Arbeitsplätze meiner Mitarbeiter zu retten. Also ich habe jetzt hier bestimmte Kennzahlen verändert oder manipuliert, um dafür zu sorgen, dass unsere Abteilung nicht zusammengestrichen wird und damit alle ihren Job behalten. Eine ähnliche Art, wie Menschen ihre moralischen Kontrollmechanismen deaktivieren, beschreibt Bandura mit der moralischen Abkopplung, also Moral Disengagement. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass Menschen in bestimmten Situationen ihr unmoralisches Verhalten eben als weniger schädlich betrachten oder in der Lage sind, sich von ihren moralischen Standards so zu lösen, also von ihren Werten zu lösen. Da gibt es 8 verschiedene Mechanismen, die Bandura beschreibt, und darunter sind zum Beispiel, dass man euphemistische Sprache benutzt. Also es wird nicht mehr von Manipulation gesprochen, sondern von kreativer Buchführung. Oder man sagt jetzt auch nicht mehr, naja, dann stellen wir jetzt hier irgendwelche fiktiven Werte rein und wir fälschen die Bücher, sondern dann werden so Plugs benutzt. In Klammern auch nur vorübergehend ein Plug, aber diese Plugs bleiben dann bis zum Ende drin. Und ziehen sich dann so durch die Bilanzen. Ein weiterer Mechanismus ist die sogenannte moralische Rechtfertigung. Das heißt, man weiß eigentlich innerhalb seiner Wertevorstellung, dass Diebstahl und Betrug etwas Schlechtes sind, aber sagt sich in dieser Situation, moralisch bin ich auf der richtigen Seite. Das heißt, ich habe natürlich ein Wertesystem, aber ich habe auch andere Überzeugungen, die mein Verhalten in dieser Situation rechtfertigen. Wer Kinder hat, der wird das kennen. Man würde eigentlich immer sagen, nein, ich möchte mein Kind nicht anlügen, denn Lügen ist falsch. Aber wenn das Kind jetzt fragt, kann ich Kekse haben? Dann sagt man vielleicht doch, weißt du, wir haben gar keine Kekse mehr. Die sind alle schlecht geworden, die müssten wir jetzt wegwerfen. Schade. Ja, das ist natürlich gelogen, aber es dient eben einem anderen Zweck und ich sage eben, ja, das ist vielleicht unmoralisch, das Kind anzulügen, auf der anderen Seite möchte ich es auch davor schützen, schlechte Zähne zu bekommen oder wegen zu viel Zucker heute Abend durchzudrehen. Und solche Rechtfertigungsstrategien oder solche moralische Rechtfertigungen, das haben wir im Unternehmenskontext und im Bereich von Wirtschaftskriminalität sehr häufig. Das heißt, dass Menschen sagen, ja, ich weiß, das ist jetzt hier falsch, was ich mache, aber damit das Unternehmen hier überhaupt läuft, muss ich das jetzt hier machen. Wenn man zum Beispiel sagt, wir haben schon so viel Verspätung in unserer Produktion und jetzt kommt ja auch noch eine Warnung, die besagt, dass Maschinenteil XY ein Wartungsfall ist und wir das schleunigst austauschen müssen und dann sich zu entscheiden, naja, ich weiß, es ist falsch, aber ich ignoriere jetzt diese Warnung und ziehe die Produktion durch, weil ich möchte, dass das Unternehmen nicht noch mehr Verluste einfährt und wenn es sich sowieso schon vielleicht in einer heiklen Lage befindet. Es gibt noch sehr viele weitere psychologische Theorien und Forschungen zu dem Thema. Allerdings ist es nicht möglich, das jetzt hier alles zu nennen. Und es ist auch immer die Frage, was nutzt es mir jetzt eigentlich, dieses Wissen zu haben, wenn ich jetzt eine Sonderuntersuchung durchführe? Und tatsächlich ist es ja auch ein berechtigter Einwand, jetzt zu sagen, was interessiert mich denn, was im Kopf von irgendeinem Betrüger vor sich geht? Ich sehe hier die Faktenlage, die Person hat folgende Dinge gestohlen und dafür suche ich jetzt eben die Anhaltspunkte, um das zu zeigen und schreibe daraus einen Report. Das könnte man machen. Auf der anderen Seite ist es gerade, wenn ich noch in der Findungsphase bin, gar nicht so schlecht, sich mal klarzumachen, was ist eigentlich die Situation im Unternehmen? Geht es im Unternehmen gerade schlecht? Wie ist die Situation in der Abteilung? Was hat dieser Mitarbeiter in letzter Zeit so geäußert? Was ist so seine Überzeugung? Sehen wir zum Beispiel, dass in der Abteilung eine unheimlich schlechte Stimmung ist, weil jetzt zuletzt Leute rausgeworfen wurden oder weil man Gratifikationen gestrichen hat. Das sind vielleicht auch Gründe dann dafür, dass Personen sagen, ich hole mir nur, was mir zusteht, wenn ich mich an der Kasse bediene. Das Wissen darum, dass es Rationalisierung in der Regel braucht, um eben einen Betrug durchzuführen, ist schon etwas, was einem helfen kann, schneller und gezielter seine Untersuchung durchzuführen. Also wenn man in der Analyse von E-Mails oder Chats bestimmte Formulierungen findet oder Gespräche findet zwischen Mitarbeitern, in denen sie Anzeichen zeigen, dass sie gerade sich moralisch in eine Richtung bewegen, die möglicherweise eine Rationalisierung zulässt für einen Betrug, dann kann das ein guter Anhaltspunkt dafür sein oder auch eine gute Erklärung, die dann auch unter Umständen in den Report Einzug findet. Weiterhin ist das in Interviews nicht schlecht, wenn man schon mal weiß, was denn vielleicht die Gründe hinter dem Betrug sein könnten. Denn das ermöglicht es einem auch beim Interview eben eine Art Hilfestellung zu liefern oder zu sagen, ja, ich verstehe das, ja, dann wurden sie da nicht bezahlt und haben ihren Bonus nicht erhalten und außerdem hat man ihnen jetzt noch bestimmte Verantwortungsfelder weggenommen. Ja, da ist das schon, ist schon sehr frustrierend, ja, und dann vielleicht ergibt sich daraus eben ein anderer Gesprächsansatz, wo man dann merkt, okay, die Person fühlt sich verstanden und kann einfacher diese Neutralisierungstechnik vielleicht auch im Interview wieder hervorrufen und sich selbst abermals davon überzeugen, dass die Tat, die sie da eben begangen hat, eben nicht so schlimm war und daher redet sie vielleicht etwas offener mit dem Interviewer über bestimmte Sachverhalte. Was nützt es mir jetzt eigentlich als Unternehmen, zu wissen, wie das Fraud Triangle funktioniert und insbesondere wie Rationalisierung funktioniert? Klar, es gibt eben bestimmte Grundsätze, dass man sagt, ja, wir müssen versuchen, dass alle Mitarbeiter fair behandelt werden und wir brauchen eine klare Kommunikation und Werte und Ethikprogramme. Das ist sicherlich alles richtig, aber das sind eben auch sehr übergeordnete Strukturen häufig. Es ist in der Tat wichtig, dass man auch auf der Abteilungsebene, auf Teamebene zusieht, dass dort eben keine Rechtfertigungsgründe geliefert werden. Und im Gegensatz zu der Annahme, ja, wir haben hier einen fairen Behandlungskodex und wir haben hier ein Ethikprogramm und Werte und Transparenz übergeordnet, wo wir alles aufschreiben, was wir so für richtig und was wir für falsch halten, das ist tatsächlich etwas, was nicht unbedingt positiv ankommen kann bei den Mitarbeitern, wenn dann unten, sag mal, an der Linie anders gehandelt wird. Ja, denn diese Dissonanz auch zwischen dem, was kommuniziert wird und dem, wie es dann tatsächlich läuft, ist etwas, was Mitarbeiter ganz genau sehen. Und das erzeugt bei Ihnen, wenn Sie arbeiten im Unternehmen, eben auch für eine Art von Dissonanz. Sie sagen, naja, ich arbeite hier mit bestimmten Werten, ich habe mich ja auch für ein Unternehmen entschieden, das, zu dem ich passe, wo ich sage, ja, ich habe mich mit dem Unternehmen angefreundet. Man beeinflusst sich ja gegenseitig. Das heißt, wenn ich 10 Jahre in einem Unternehmen bin, habe ich im besten Fall, das ist zumindest wahrscheinlich der Wunsch der meisten Unternehmen, habe ich diesen Wertekanon, den das Unternehmen eben nach außen trägt, internalisiert und stehe für dieses Unternehmen. Und wenn man jetzt merkt, als so ein Mitarbeiter, der so stark verbunden ist mit den Werten des Unternehmens und selber daran glaubt, dass das Handeln nicht mehr zu dem passt, was man eigentlich im Unternehmen erwarten sollte, dann entsteht auch eine Form von kognitiver Dissonanz. Beispielsweise wird ein Mitarbeiter jetzt plötzlich gezwungen, ein Auge zuzudrücken bei der Qualitätsprüfung von Produkten, die rausgehen. Oder ein Ingenieur bemerkt, oh, wir bauen hier die Geräte in einer Weise, dass sie nach 2 Jahren bereits kaputt gehen, also geplante Obsoleszenz. Das ist aber nicht so, wofür wir eingestehen, denn unser Unternehmen hat eigentlich immer den Grundsatz gehabt, wir produzieren für die Ewigkeit, wir stehen für Nachhaltigkeit, wir stehen für Qualität und das ist nicht mehr mein Unternehmen. Dann erfolgt ganz schnell eine Art von Entkopplung und diese Mitarbeiter bekommen dann eben einen Strauß an Rechtfertigungsgründen präsentiert, mit dem sie dann eben ihre möglichen Betrügereien eben rationalisieren können. Ich glaube, es ist wichtig, dass Unternehmen ganz situativ sich immer vor Augen führen, dass ihre Handlungen und Entscheidungen bei den Mitarbeitern eine Auswirkung haben, und zwar im Sinne ihrer Möglichkeit, bestimmte dolose Handlungen vielleicht zu rechtfertigen. Beispiel, wenn ich jetzt hingehe und sage, dieses Jahr gibt es keine Gehaltserhöhung für die Mitarbeiter, Punkt. Dann muss ich mir darüber im Klaren sein, dass das zu Unmut führt, das ist natürlich klar. Vielleicht habe ich dann auch Performance-Einbußen und so weiter, das ist was, das leuchtet jedem ein. Aber das kann durchaus auch für den einen oder anderen eben als Rechtfertigungsgrund dienen, um dann eben die Firma zu betrügen. Weil sie sagen, nein, diese Gehaltserhöhung stünde mir zu, damit habe ich gerechnet, das ist was, was ich brauche und so haben wir nicht gewettet. Daher ist dann mit zu rechnen, dass eben vielleicht bestimmte Mitarbeiter dann das Unternehmen betrügen wollen. Besser ist es in solchen Situationen, situativ sich zu überlegen, wie kommuniziere ich diese notwendige Maßnahme jetzt? Und da möglichst transparent zu sein und auch die Erwartungen, die gegenseitigen, offen anzusprechen. Ja, es ist ein Riesenunterschied, ob ich einfach nur die Gehaltserhöhung für alle streiche, ohne zu erklären, warum. Oder ob man eben ganz transparent sagt, so folgende Punkte sind eben dafür der Grund und wir sehen keine andere Möglichkeit, wir haben das und das überlegt und wir sehen aktuell, um die Sicherheit und um eure Arbeitsplätze zu erhalten und möglichst niemanden hinauszuwerfen, sehen wir das als gerade die einzige Möglichkeit, um hier ein bisschen Sicherheit reinzubringen. Das wird sicherlich vieles abmildern und das erscheint jetzt vielleicht wie eine Binsenweisheit, aber es ist ganz erstaunlich, wie schlecht die Kommunikation innerhalb von einiger Unternehmen funktioniert und wie intransparent das auf die Mitarbeiter wirkt. Und am schlimmsten ist es eigentlich, wenn der Flurfunk sich dann selbstständig macht und verschiedene Gründe für diese oder jene Maßnahme eben kursieren und sich jeder seine eigene Begründung dafür raussuchen kann. Eine andere Sache ist, dass man eben dafür sorgt, dass eben nicht so eine Form von, sagen wir mal, Entmenschlichung stattfinden kann oder dass man sagt irgendwie, das ist ein Verbrechen ohne Opfer. Wenn man den Mitarbeitern klar macht für bestimmte Maßnahmen, wir sitzen ja alle zusammen in einem Boot und natürlich ist das Unternehmen nicht irgendeine Blase oder irgendein Konstrukt, was man jetzt irgendwie nicht richtig benennen kann, sondern das Unternehmen seid ihr, das sind wir alle und das ist hier unsere gemeinsame Unternehmung, dann ist das vielleicht etwas, was auch dafür zu beitragen kann, dass Mitarbeiter nicht in ein Denken verfallen, indem sie sagen, ja, das ist doch keine große Sache, das tut niemandem weh, wenn ich jetzt hier diese 500 Euro mir rückerstatten lasse, die nicht rückerstattungsfähig sind. Sondern man muss den Leuten klar machen, natürlich ist das ein Riesenunternehmen und ihr seid alle natürlich auch nur ein kleiner Teil davon, so ist es nun mal. Aber unter Umständen kann die Summe von kleinen Verstößen dazu führen, dass der ganze Laden in Schieflage gerät. Weiterhin habe ich schon erlebt in Unternehmen, dass mir von dem Mandanten gesagt wurde, ah ja, diese und jene Abteilung, die du dann hier dir auch angucken wirst, Das ist so ein Boys Club, ja, die stecken alle zusammen unter einer Decke, die machen seit Jahren ihr eigenes Ding und haben relativ wenig Kontakt zu anderen Abteilungen und haben auch ihre eigenen Regeln. Und das ist immer so ein Fall, zumindest muss sich das Unternehmen über diese Inseln im Klaren sein und wissen, okay, dort herrscht möglicherweise eine ganz andere Form von Wertekanon und nicht, dass man das jetzt trockenlegen muss oder sagen muss, wir müssen das jetzt aufbrechen, man muss es nur verstehen erstmal und wissen, nach welchen Regeln wird eigentlich dort gespielt. Und möglicherweise ist es dann ratsam, in solche Strukturen eben auch hineinzugehen und zu versuchen, diese erstmal zu verstehen und dann auf einen Weg zu bringen, dass die Mitarbeiter, die dort vielleicht seit Jahren nicht regelkonform sich verhalten, dies dann auch wieder tun. Oder um auch zu verstehen, ob es sich bei diesen anderen Strukturen und diesen anderen Wertesystemen um eine Form von möglicherweise brauchbarer Illegalität handelt. Also, dass man sagt, hier wird regelmäßig gegen die formalen Erwartungen des Unternehmens wird verstoßen und es gibt ein Fehlverhalten von mehreren Personen oder auch Einzelnen. Um dann zu verstehen, warum machen die das? Und natürlich gibt es da Rechtfertigungsmechanismen, die sagen, ansonsten wird der ganze Laden hier nicht funktionieren, wenn wir das nicht so machen würden. Aber dann muss man eben überlegen, kann ich Möglichkeiten finden, damit die Personen nicht mehr regelwidrig handeln müssen? Also indem ich zum Beispiel die Regeln verändere. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Also das heißt nicht, dass jede Regel auch brauchbar ist und nützlich ist. Oder kriege ich es hin, die Prozesse so zu verändern, dass die Personen nicht mehr dazu genötigt sind oder sich nicht mehr dazu genötigt fühlen, gegen das erwartete Verhalten anzuarbeiten oder dagegen zu verstoßen. Und zum Thema brauchbare Illegalität, das ist ein ganz eigener Themenkomplex, sehr spannend. Da habe ich auf dem DIKO-Forum dieses Jahr einen super Vortrag gehört von Professor Dr. Stefan Kühl von der Universität Bielefeld. Der forscht zu diesem Thema und hält regelmäßig Vorträge zu brauchbarer Illegalität. Dazu würde ich gerne auch mal eine eigene Folge machen. Möglicherweise muss ich mir dafür einen Gast einladen, der ein bisschen mehr davon versteht als ich. So, jetzt haben wir einen kleinen Durchritt durch die psychologischen Konzepte, die hinter Rationalisierung im Fraud Triangle stehen, gemacht. Wie gesagt, es gibt noch viele weitere Theorien und viele weitere psychologische Mechanismen, auch welche, die nicht auf situative Neutralisierungstechniken abzielen, sondern die dann sagen, naja, es gibt auch eben einen moralischen Verfall und eine Entkopplung, die über Zeitverläufe sich eben entwickelt und wo man irgendwann eben in einer Kultur des Regelverstoßes angelangt ist, wo eben auch nicht mehr die kognitive Dissonanz existiert, weil die Personen alle internalisiert haben, dass das Verhalten, was jetzt hier an den Tag gelegt wird, vollkommen normal ist und dass es eben auch eine Form von Zersetzungserscheinung, muss man sagen, die ein Unternehmen sehr teuer zu stehen kommen kann und die es auch sehr schwer ist zu beseitigen. Da hilft es nicht nur, ein Bad Apple zu identifizieren und vielleicht zu entfernen, sondern da muss man ganz nach unten an die Strukturen rangehen und versuchen, eben gegen anzugehen. Und genau dieses Problem, dieses kulturelle Problem ist es, dem vielen Unternehmen sich gegenübersehen. Und es gilt, sich rechtzeitig mit Anzeichen zu befassen, dass eben solche Zerrüttungsprozesse eingesetzt haben oder im Gang sind, um eben zu verhindern, dass man irgendwann eine Unternehmenskultur hat, die darauf beruht, dass eben keine Rationalisierung mehr notwendig ist, weil zum Beispiel die Manipulation von Finanzzahlen absolut in der Tagesordnung ist und sich da keiner mehr einen Kopf drüber macht oder sich da irgendwie moralisch ins Unrecht gesetzt fühlt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne den Podcast und teile die Folge mit deinen Kolleginnen und Kollegen oder sogar deinen Freunden. Wenn du Anregungen, Kritik oder Vorschläge für neue Folgen hast, melde dich gerne bei mir über LinkedIn. Außerdem lade ich gerne Leute ein, die Interesse haben, über ein Thema aus dem Bereich der Investigations oder Compliance mit mir zu sprechen. Und ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch eine schöne Restwoche. Ciao.